Das wird natürlich schwierig, diese Herausforderung. Das sehe ich ja auch mit meinen eigenen Schulkindern, dass es immer dann dieser Konflikt ist zwischen Schulwissen, dass sie ja auch abgefragt werden, und wie viel Bürde lasse ich meinen Kindern auf, mit dieser neuen Sichtweise auch in den Unterricht reinzugehen.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit Kindern über Diskriminierung sprechen. Heute habe ich Deboho Niminde Dondadenga zu Besuch. Sie ist Psychologin und Autorin schon von dem Bestseller Gib mir mal die Hautfarbe und genau heute meine Gästin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich freue mich sehr, dass ich meine Fragen auch stellen darf und mit ihr über dieses Thema sprechen kann. Denn ja, es ist unglaublich wichtig, dass wir über Diskriminierung sprechen. Wir diskriminieren alle. Und gerade wenn wir wollen, dass wir in einer demokratischen Welt weiterleben, ist das so, so wichtig, dass wir da sensibel werden. Und gleichzeitig, so sehr ich mich auf diese Podcast-Folge freue, bin ich auch aufgeregt und habe ein bisschen Schiss vor diesem Gespräch. Denn ja, mir ist das Thema wichtig und ich bin gleichzeitig ganz und gar nicht diskriminierungsfrei, auch wenn ich es mir sehr wünschen würde. Ich wäre da gerne perfekt und wüsste gerne, dass ich ja mit meinen Worten, mit meinem Verhalten niemanden kränke oder diskriminiere. Da wäre ich gern. Da bin ich aber noch nicht. Ja, ich wäre gern perfekt darin, doch ich mache Fehler und wahrscheinlich werde ich auch in dieser Podcast-Folge Fehler machen. Doch ich möchte lernen. Und ja, ein Kind von mir hat aus der Schule den Spruch mitgebracht, wer keine Fehler macht, macht auch sonst nichts. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich ist es wichtig, dass wir nicht vor lauter, wir wollen keine Fehler machen, nicht weitergehen. Aber wir sprechen gleich mit Deboho darüber. Also, um weniger zu diskriminieren, traue ich mich heute, ja, vielleicht sogar zu diskriminieren. Wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, dann weißt du, was genau Diskriminierung ist, warum Diskriminierung schwierig ist, welche Formen von Diskriminierung es gibt, welche Bausteine wichtig sind, dass wir unsere Kinder diskriminierungssensibel sozusagen aufwachsen lassen können und warum, wir sprechen auch darüber, warum und woran wir erkennen, unsere Kinder tatsächlich auch schon diskriminieren. Wenn du dieses Thema Diskriminierung auch so wichtig findest, dann teile doch super gerne diesen Podcast, dass ihn mehrere Leute erreichen. Und ich freue mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Dann geht diese Podcast-Folge auch noch mehr in die Welt nach draußen. Liebe Deboho, ich freue mich von Herzen, dass du heute hier bist und ich bin auch etwas aufgeregt. Denn ja, Diskriminierung, am liebsten wäre ich da perfekt. Ich wüsste alles und würde niemanden mit meinen Worten oder meinen Handlungen verletzen. Doch es ist eben nicht so. Ich bin in einer diskriminierenden Gesellschaft groß geworden und ich diskriminiere. Doch ich möchte, dass sich da etwas in unserer Gesellschaft verändert und daher beschäftige ich mich. Und daher beschäftige ich mich mit dem Thema und ich möchte eben auch mit meinen Kindern darüber sprechen. Denn meine Kinder werden ja noch mehr die Gesellschaft verändern, wie ich es tun kann. Daher freue ich mich so sehr, dass ihr beide das Buch geschrieben habt und dass ich jetzt sogar hier aus erster Hand mit dir sprechen darf. Euer Buch heißt Mit Kindern über Diskriminierung sprechen. Warum heißt es nicht Kinder diskriminierungsfrei erziehen?
Also erstmal danke, Kiran, für die Einladung. Ich kann erstmal zurückgeben, ich bin auch aufgeregt, weil das ist mein erstes offizielles Gespräch zu unserem neuen Buch. Und zu deiner Frage, warum es nicht heißt diskriminierungsfrei, wir glauben, wir sind noch nicht so weit. Und genauso wie du Fragen hast, haben wir das Buch ja auch geschrieben, weil auch wir Fragen hatten und uns mit ganz vielen Diskriminierungsformen auseinandergesetzt haben, wo wir auch keine Expertinnen sind, darum ja auch Expertinnen eingeladen haben, um mit uns darüber zu sprechen. Und es ist auch, ich finde, total in Ordnung, Fehler zu machen. Die Frage ist, wie gehen wir um, wenn uns jemand darauf hinweist, dass wir einen Fehler getan haben.
Genau, das ja ist glaube ich ja auch eine schöne, also sehe ich genauso und daher bin ich sozusagen auch ein bisschen mutig, dieses Gespräch zu führen. Also es bedeutet für mich ein bisschen Mut, da eben diese Fehler zu machen und das ist glaube ich auch eine Botschaft, die ich gerne mitgeben möchte, also die ich aus eurem Buch absolut herausgelesen habe und die ich auch in diesem Podcast mitgeben möchte, dass wir nicht aus Angst, Fehler zu machen, ja dann oft noch mehr diskriminieren. So, und auch für mich aus meinem pädagogischen Hintergrund war das tatsächlich, als ich meine Ausbildung und so gemacht habe, da hieß es immer noch genau diskriminierungsfrei irgendwie so. Aber also das, was für eine Utopie, aber dass ja oft viel diskriminierender war oder wir im Bereich dann eben über Behinderung gesprochen haben, aber wir so sehr über die Menschen gesprochen haben und gemeint haben, wir wissen, wie es geht und wir machen es diskriminierungsfrei, weil wir die Fachpersonen sind.
Ja, und ich glaube, dass diese Idee von diskriminierungsfrei, also euch als Fachpersonal, aber auch alle anderen Menschen unter einen so großen Druck setzt, dass wir, wie du schon gesagt hast, am Ende nichts tun und damit Betroffene auch ein Stück weit alleine lassen, dass es dann ihre Aufgabe ist, sich dieser Themen anzunehmen. Ja. Aber es braucht ja eine gesamte Gesellschaft.
Absolut. Und meine Erfahrung dann aber auch gleichzeitig, dass wenn uns jetzt sozusagen Menschen mit Behinderung darauf ansprechen und sagen, wir wollen aber so angesprochen werden, dass wir als Fachleute dann meinen, nö, wir wissen es aber besser. Ich habe gelernt, das macht man so und so. Und also manchmal aus diesem Wissen sozusagen, also vermeintlichen Wissen, ja, dann wirklich noch mehr Diskriminierung eigentlich passiert. Ja. Nochmal einen Schritt zurück, ein bisschen, was genau ist denn Diskriminierung? Oder was meint ihr in eurem Buch mit über Diskriminierung sprechen?
Also ich würde es total gerne unwissenschaftlich erklären, vielleicht auch aus meiner eigenen Perspektive, dass Menschen, die marginalisiert sind, sei es aufgrund von Behinderung oder verschiedenen Rassismusformen, ganz viele Erfahrungen machen, die ihnen, auch wenn wir mal bei Kindern sind, Bauchschmerzen machen oder ein Gefühl, hier stimmt etwas nicht, ich gehöre nicht richtig dazu. Und Ziel ist es, diese negativen Gefühle nicht auszulösen, sondern dafür zu sorgen, dass jeder Mensch sich als Teil dieser Gesellschaft fühlen darf und auch als richtig, so wie die Person ist, und ohne Bauchschmerzen zum Beispiel in die Schule oder in die Kita geht, und mit all ihrem Sein und was sie mitbringen, so bestehen dürfen. Also es geht um sich wohlzufühlen in einer Gesellschaft, auch mit allen Merkmalen, die wir mitbringen als Menschen.
Ja, total wertvoll. Und was ich selber auch total viel lernen durfte, und ich glaube, so ein Lernprozess ist, dass wir alle sozusagen, dass unsere Gesellschaft diskriminiert ohne Ende. Mhm. Und dass ganz viel Diskriminierung normal ist, sozusagen, für unser Gefühl.
Genau, und also so normalisiert, ich finde es am Beispiel Behinderung, wenn wir so eine Parallele ziehen zum Beispiel, wir finden das normal, dass wir auf einer Autobahn keine Treppen haben, weil dann könnte das Auto nicht fahren. Aber wir achten in unserem Straßenbild gar nicht darauf, welche Person kann sich wo bewegen. Also es gibt eine Norm von Mensch, die laufen kann und Treppen gehen kann und finden das normal und empfinden es ja auch ein bisschen als, ach, jetzt wollen die wieder irgendwas und wir müssen jetzt teuer umbauen. Aber wenn ein Auto sich bewegen möchte, es wird von Anfang an immer mitgedacht in der Stadtplanung. Wo sollen denn die Autos parken und wie kommen die hier lang? Und bei Menschen, die Teil unserer Gesellschaft sind, tun wir das nicht.
Ja, ja. Total, da hatte ich auch neulich ein spannendes Gespräch, da ging es um das Cochlea-Implantat. Ja, genau. Und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Manche sagen, sie wollen das nicht, sie haben ihre Sprache. Ja. Und da war dann auch sofort das Kommentar, ja, aber für unseren Arbeitsmarkt, die können ja viel besser integriert werden, wenn sie hören können. So, und natürlich ist dieser Gedanke nachvollziehbar, dass es am leichtesten, also auf der einen Seite, dann nehmen halt alle die Implantate, aber das ist eben, genau, das Auto ist nicht mitgedacht. Also das wäre dann so, wie wenn wir dem Auto sagen, natürlich, dann müssen Autos halt alle so gebaut werden, dass sie Treppen steigen können. So ungefähr. Absolut. Ja.
Ja, und es ist eine Norm gesetzt und ich finde ja immer spannend, halt offen genug dafür zu sein, zu gucken, warum ist diese Norm überhaupt da, dass alle Menschen Lautsprache verstehen müssen. Und warum ist nicht die Norm gesetzt, dass alle Menschen das Recht haben, Informationen zu bekommen, egal ob sie nun in Lautsprache, in Gebärdensprache oder in Schriftsprache funktioniert?
Ja. An dieser Stelle möchte ich dir gerne zwei Dinge ans Herz legen. Zu einem, falls du es nicht schon hast, mein Buch Konflikte nutzen statt vermeiden. Wie ihr Streit liebevoll und klar löst und eure Eltern-Kind-Beziehung stärkt. Das ist wirklich ein Buch, das möchte ich allen Eltern, auch die, die schon mehr im Thema drin sind, der Bedürfnisorientierung, ans Herz legen. Konflikte sind wirklich eine Chance, die wir nutzen sollten. Und gleichzeitig brauchen Konflikte, dass wir sie nutzen können, dass wir sie konstruktiv gestalten können, eine sichere, stabile Beziehung als Grundlage. Und genau hier habe ich was ganz Neues für dich entwickelt, den Beziehungsbooster. Beziehungsstark, stressfrei, krisenfest. Dein Weg zu einem harmonischen Familienleben. Der Beziehungsbooster ist ein Audiokurs, was ganz Neues entwickelt für dich. Das ist hammergut, du brauchst kaum Zeit und ich sitze dir sozusagen im Ohr. Du hast eine Kirin im Ohr, die dich stärkt, damit du die Beziehung und das Miteinander mit deinem Kind stärken kannst. Den Link findest du in den Shownotes und der Beziehungsbooster, den möchte ich wirklich allen Eltern ans Herz legen, die ein Kind zwischen 5 und 10 Jahren haben. Das, was ich dir im Beziehungsbooster zeige, ist das, was ich auch immer wieder für mich und meine Kinder tue. Gerne in Übergangsphasen, gerne wenn ich merke, es ruckelt ein bisschen oder wenn ich einfach uns etwas Gutes tun möchte. Und ich schenke dir einen Rabattcode. Mit dem Rabattcode Podcast bekommst du 10% auf alle Varianten. Es gibt 3 unterschiedliche Varianten, je nachdem, wie eng du dir eine Begleitung wünschst. Den Link findest du in meinen Shownotes und ich wünsche dir viel Freude dabei, die Beziehung und das Miteinander mit deinem Kind zu stärken. Das ist ganz viel Neudenken und ich habe mir inzwischen erlaubt, auch erstmal drüber zu stolpern. Also mir sozusagen diesen Gedanken zu erlauben, klar wäre es einfacher, wenn alle das Implantat nehmen. Halt, stopp. Warum? So ein bisschen. Und auch meine eigene Geschichte, genau. Mein Papa kommt aus Indien. Ich bin in einem schwäbischen Dorf groß geworden. Und ich hätte früher gedacht, ich habe keinerlei Diskriminierung erfahren. Aber in der Debatte, so viele Dinge waren einfach normal. Ich habe es manchmal sogar als, weißt du was ich, was Kompliment. Woher kommst du? Woher kommt dein Name? Irgendwie so. Aber inzwischen bin ich feinfühlig und kann spüren, wann ist echtes Interesse an meinem Mensch, als bei mir als Mensch dran. Ja. Und wann geht's um die Schubladen so ein bisschen?
Genau. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig und auch langwierig, Diskriminierung abzubauen, weil wir alle, also diejenigen, die von Diskriminierung betroffen sind, sowohl als diejenigen, die sie ausführen, die erstmal gar nicht identifizieren können. Und das geht auch lange gut, ist ja auch ein wichtiger Schutzmechanismus, gerade von Kindern, sich nicht zu viele Gedanken darüber zu machen, sondern erstmal zu versuchen, in einer Gesellschaft zu überleben. Aber ich glaube, dass das später Menschen doch auf die Füße fällt. Ne? Also, dass dann ja Gedanken anfangen wie, das ist schon richtig, dass ich so behandelt werde und mit mir stimmt irgendetwas nicht.
Ja, und das ist der große Holperstein. Und eurem ersten Buch, ihr habt ja auch irgendwie genau kein Kind kommt sozusagen rassistisch auf die Welt mit rassistischen Gedanken. Und gleichzeitig fand ich das total spannend in eurem Buch, auch diese Studie. Ich habe sie meinem Mann gestern erzählt, der hat sie nicht geglaubt. Der hat auch so die erste Reaktion, nee, kann nicht sein. dass schon sehr, sehr kleine Kinder diskriminieren. Weil wir in dieser diskriminierenden Gesellschaft groß werden. Ihr habt das Experiment mit den Puppen, fand ich krass augenöffnend.
Ja, und wenn wir anfangen, uns mit der Thematik zu beschäftigen, dann sehen wir es ja auch. Ne? Ja. Also ich finde auch ein ganz schönes Beispiel, dass in meiner Kindheit Frauen mit Kopftuch in unserer Schule geputzt haben. Und das war so einfach. Es hat sich niemand darüber beschwert. Aber sobald die nächste Generation das Studium abgeschlossen hatte und nun als Lehrerinnen in dem gleichen Gebäude arbeiten wollte, es einen riesigen Aufschrei auf einmal gab und Menschen sich ganz stark darüber aufgeregt haben, wer wohnt in unserer Gesellschaft, in welchen Stadtteilen. Wenn die Kinder mit ihren Eltern mal auf die Arbeit gehen, dann sehen sie ja auch, wer arbeitet da im Büro und wer putzt das Büro. Das sind alles Informationen, die die Kinder ja aufsaugen. Am Thema Gender merken es die Leute ganz oft, dass dann Kinder so ganz schnell sagen, nee, Mama hat Zeit, Papa muss ja arbeiten. Ja. Obwohl die Mama vielleicht auch einen Vollzeitjob hat, aber weil sie so viel Care-Arbeit nebenbei noch übernimmt, ist für die Kinder sehr schnell klar, die Papas, die arbeiten und die Mamas, weiß ich nicht, die hängen halt zu Hause mit mir ab oder... sowas, und es sagt ja auch niemand dem Kind explizit, Frauen arbeiten nicht so viel wie Männer, sondern es sind Beobachtungen, die sie in der Gesellschaft machen und dann ihre Rückschlüsse daraus ziehen.
Ja, ich hatte tatsächlich ein Ereignis auch als Mama, das mich ganz schön, also die Hälfte unserer Familie hat ja auch nicht die typisch deutsche Hautfarbe, also ich habe gedacht, dass ich viel sensibler bin und unsere Kinder da auch sensibler aufwachsen, und dann waren wir in einem Whirlpool und mein Dreijähriger sagt, Mama, ich will nicht neben dem Schwarzen sitzen. Irgendwie sowas. Und das war, also ich bin total rot geworden. Ich wusste auch nicht, wie ich reagieren soll. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, eben, ich habe sozusagen nichts bewusst und ich hätte mich damals als sensibel irgendwie so und auch die Erfahrung, aber wie tief das einfach manchmal geht und wie wichtig es ist, auch aktiv Fragen zu stellen dagegen, glaube ich, so.
Ja, und wir müssen die Themen Diskriminierung aktiv ansprechen.
Ja.
Ne? Also spätestens zu so einem Zeitpunkt, wenn etwas vorfällt, schöner natürlich schon früher. So, ja. Das genau, da ganz viele Eltern, also du bist nicht die Einzige, ganz viele fallen aus allen Wolken, wenn wir mit Eltern darüber sprechen, was die Kinder dann für Äußerungen auf einmal tätigen.
Was können wir denn machen, gerade wenn wir jetzt auf die Grundschulkinder gucken? Wie kann das aussehen, dass wir das ansprechen?
Also neben unserer Autorentätigkeit ist ja unser Hauptjob quasi das Unternehmen, das wir haben, Tebalu. Und wir haben uns die gleiche Frage gestellt und haben als einen Ansatzpunkt, den wir auch ganz schön finden, weil der erstmal nicht so sich so anstrengt und mit Arbeit anfühlt, ist, dass wir uns die Kinderzimmer angeguckt haben und gesagt haben, naja, wir kamen in unseren Kinderbüchern nicht vor, also so wie wir aussehen oder das Essen, das wir zu Hause essen, wie unsere Onkels und Tanten aussehen, die kamen überhaupt nicht in den Kinderbüchern vor. Und auch in der Darstellung in Spielen. Wenn wir vorkamen, dann eigentlich eher negativ konnotiert. Und als wir Mütter geworden sind, 30 Jahre später, haben wir festgestellt, dass ich so viel nicht getan hatte auf dem Bücher- und Spielzeugmarkt. Also inzwischen machen wir es seit 5 Jahren. Es hat sich was geändert. Gerade im Bilderbuchbereich sind die Illustrationen wesentlich diverser geworden. Und das wäre auch mein erster Vorschlag, also als ganz konkrete Möglichkeit, die Kinderbücher zu Hause einmal durchzuschauen und zu schauen, wer kommt eigentlich darin vor. Also sind es immer die gleichen Personen oder gibt es da auch mal ein schwarzes Kind, ein Kind mit Behinderung, die Hauptrolle spielen dürfen? und im besten Fall auch die Behinderung oder andere Marginalisierungsmerkmale gar nicht Thema sind, sondern das Kind fliegt zum Mond oder geht aufs Töpfchen oder fährt das erste Mal im Laufrad durch die Gegend. Also dass da Vielfalt besteht. Und dann können sich, dass die Sehgewohnheiten der Kinder auch das widerspiegeln, was sie in der Gesellschaft sehen und sehen, dass Menschen, schwarze Menschen oder Menschen of Color auch also kraftvolle Rollen haben können, Abenteuer erleben können. Und dann ergeben sich Gespräche ganz oft auch.
Ja, diese Gespräche. Wir hatten, ja, gestern zum Beispiel so ein Beispiel. Ein Kind hat sehr begeistert aus der Schule erzählt, dass sie eben die Eroberungsgeschichten teilweise, wer da jetzt Indien entdeckt hat, wer Amerika entdeckt hat und es halt als absolute Heldentaten begeistert. Und meine Frage oder mein Aspekt war halt einfach, dass es ja auch zwei Seiten dieser Medaillen gibt. So, und dass wir auch in diese Perspektive reingegangen sind. Weil auch da ist ja wieder Zeichen, wie einseitig sozusagen viele Dinge gesehen werden.
Ja, absolut. Ich meine, wir sagen ja nicht ohne Grund, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Und das ist so normalisiert eingeflossen, dass dieser Genozid, der eigentlich auf diesem Kontinent stattgefunden hat, komplett außen vor gelassen wird und da eine ganze Menschengruppe überhaupt nicht beachtet wird. Absolut.
Ja.
Genau, aber das wird natürlich schwierig, diese Herausforderung, das sehe ich ja auch mit meinen eigenen Schulkindern, dass es immer dann dieser Konflikt ist zwischen Schulwissen, dass sie ja auch abgefragt werden und wie viel Bürde lasse ich meinen Kindern auf, mit dieser neuen Sichtweise auch in den Unterricht reinzugehen? Oder mache ich zu Hause nochmal so ein Parallelkolloquium, wo ich ihnen meine Sichtweise der Dinge beibringe? Das ist so ein Drahtseilakt ein bisschen.
Absolut. Also das beobachte ich auch gerade auch mit vielen Bereichen, dass sie auf der einen Seite heranwachsende Menschen sind, die Hoffnung für die Welt brauchen. Und wenn man dann aber auf so viel Ungerechtigkeiten hinweist, also ich habe ein Kind, wo ich da wirklich vorsichtig sein darf, weil es irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl hat, die Welt ist so ungerecht, die Welt ist so scheiße und so. Und ich als Mutter möchte da gern irgendwie so einen Balanceakt. Ich möchte aufmerksam machen, dass es Ungerechtigkeiten gibt und dass wir gerne dafür einstehen dürfen und laut werden dürfen. Und doch finde ich, glaube ich, gerade damit Veränderung möglich ist, ist es wichtig, dass wir ja auch die Selbstwirksamkeit und das Schöne und das Gute auch irgendwie sehen. Weil ich glaube, aus nur einer alles ist scheiße Haltung ist eine Veränderung nicht so möglich.
Ja, total. Aber auch da gibt es ja die Möglichkeit, ich kann natürlich von einem Genozid erzählen, bei älteren Kindern. Ich kann mir aber auch Heldengeschichten, unerzählte Heldengeschichten raussuchen. Schön. Und einfach von einer Gruppe Menschen erzählen aus ihrem Widerstand heraus, weil Menschen waren immer widerständig.
Ja.
Aber diese Geschichten werden selten erzählt. Also quasi auch, und das finde ich auch ganz schön, wenn wir gar nicht auf eine Gruppe Menschen gucken mit einem Defizit, ne? Und zu sagen, ach, die Armen, und die müssen das ertragen und jenes ertragen. Da gibt es überall Geschichten, auch oft schon als Kinderbücher verfasst, die zeigen, dass diese Menschen ganz viel Kraft haben und sich auch gewehrt haben.
Ja, genau. Ihr habt ja mit Kindern über Diskriminierung sprechen, das Buch geschrieben. Welche Diskriminierungsformen gibt es denn relativ häufig? Über was sprechen wir? Wir haben jetzt sozusagen über die Hautfarbe gesprochen, wir haben über Behinderung gesprochen, aber es gibt ja noch mehr.
Ja, also ein ganz großes Thema bei Kindern, genauso wie bei Erwachsenen, ist Körper. Also wir haben mit Melody Michelberger über Bodyshaming gesprochen, was ja auch sehr oft eine Grundlage für Mobbing ist, dass dicke Kinder geärgert werden, ganz stark in ihrem Selbstwert zweifeln. Dann, was in Deutschland auch immer noch so nicht viel gesehen wird, eine Form des Rassismus gegen Sinti und Roma. die ganz, ganz stark unter Diskriminierung leiden. Gerade auch im Schulbereich. Geht so schlimm, dass es gab gerade einen Fall, wo eine Projektmitarbeiterin ein Hotelzimmer buchen wollte für einen Gast, der in die Stadt kommen sollte. Und diese Buchung nicht gemacht wurde aufgrund ihres Nachnamens, weil vermeintlich alle Mitglieder dieser Sinti- und Ronja-Familie nicht zuverlässig wären oder sowas. Dann das Thema Gender Diversity. Also Kindern wird meistens abgesprochen, wenn sie sagen, dass sie kein Junge oder kein Mädchen sind und quasi von dem Geschlecht, das ihnen zugewiesen wird, abweichen, dass das nicht akzeptiert wird. Genau. Und dann haben wir noch verschiedene Formen von Rassismus. Und natürlich Antisemitismus ist auch in Deutschland ein Riesenthema.
Ja. Das habe ich genau auch gesehen. Da habe ich tatsächlich jetzt in der Vorbereitung noch nicht ganz so reingeguckt, aber habe gedacht, als Mama will ich da tief nochmal reingucken, weil ja, es ist einfach ja aktueller wie nie, dass wir da feinfühlig gucken, wie begleiten wir unsere Kinder, wie beantworten wir auch ganz viele Fragen. Also es ist für mich so, meine Kinder eben sind, das jüngste Kind ist 6, das älteste 13. Die kriegen viel mit. Wir haben die Kultur, dass wir hier drüber sprechen. Und sie sind schon gewohnt, Mama, du mit deinen Fragen immer. So manchmal. Aber man lernt da ganz spannend. Also ich habe zum Beispiel auch sehr Kinder, die sehr an Sport interessiert sind. Und dann sind wir auch über dieses Narrativ gestolpert, dass ja die Weltrekorde ja ganz oft People of Color mit dem Rennen machen und dass das eine Diskriminierung auch ist, dass ja, das machen sie, weil sie das, also dass die Leistung ihnen abgesprochen wird, dass das irgendwie in den Genen liegt, sondern so, dass die es genauso trainieren müssen. Also bei uns fällt es viel im Alltag einfach auf, die Themen, die die Kinder haben, und da fragen wir sozusagen, aber ja, und genau, aber was du total auch sagst, das finde ich, hat sich ja auch, also ich lerne das total über Social Media, einfach unterschiedliche Bilder, die unsere Norm sind, weil auch ich merke das, also als mein Kind da im Whirlpool so reagiert hat, da habe ich auch sehr auf mich geguckt und geguckt, was mache ich außerhalb von Worten. So, also ich bin mir relativ sicher, dass ich wenig diskriminierende Sätze in meinem Alltag, na, weiß ich nicht, aber also ich glaube, ich habe nicht so die Hauptschlagwörter genutzt, aber wie ist unser Alltag gestaltet, welche Bilder leben wir, welche Kontakte haben wir, mit wem unterhalte ich mich öfters, wie unterhalte ich mich mit denen, dass da eben schon ganz, ganz viel mit reinspielt. Und du hattest jetzt auch nochmal dieses Beispiel eben mit Körper. Wie reagiere ich denn, wenn jetzt sozusagen mein Zweit-Drittklässler nach Hause kommt und sagt, der Ben ist doof, der ist so dick. Oder der dicke Ben ist doof, der im Sport, wählen wir den auch immer nicht, weil die Mannschaft mit dem dicken Ben, die verliert sowieso immer. Die Antwort auf diese wichtige Frage gibt's in der nächsten Folge, weil das Gespräch einfach so reich und wertvoll geworden ist, dass wir eine Doppelfolge draus machen. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, einfach nächsten Mittwoch gibt es eine extra Folge dazu weiter, wie spreche ich mit meinen Kindern über Diskriminierung. Ich bin gerade schon dabei, was Tolles vorzubereiten. Wenn du mich schon ein bisschen kennst du die Stolpersteinwoche? Ich kann dir schon mal verraten, im April gibt es eine neue Stolpersteinwoche und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und teilst, dass er einfach raus in die Welt darf. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du nächste Woche einschaltest in den zweiten Teil mit Kindern über Diskriminierung sprechen.